Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Richard-Wagner-Verband Hannover. Heute von einem eher ungewöhnlichen Ort. Wir sitzen hier über den Dächern Hannovers am Raschplatz in dem Hauptgebäude der Sparkasse Hannover und mir gegenüber sitzt der Pressesprecher der Sparkasse Hannover, Stefan Becker. Ich begrüße Sie und schön, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Gerne.
Herr Becker, wir wollen nicht über Ihren Beruf hier in der Sparkasse oder über Ihre Tätigkeit hier in der Sparkasse als Pressesprecher uns miteinander unterhalten, sondern darüber, dass Sie seit langer Zeit sehr stark ehrenamtlich in Hannovers Kunst- und Kulturszene engagiert sind. Die Liste Ihrer Ehrenämter liest sich stattlich. Sie sind Vorsitzender der Freunde des Sprengelmuseums. Sie sind im Vorstand der Kunstfreunde Hannover. Sie sind im Vorstand des Fördervereins der Musikhochschule. Und seit kurzem auch im Kulturrat, einem Gremium, was ins Leben gerufen worden ist, um die Stadt Hannover dabei zu unterstützen oder bei der Bewerbung um den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025 zu unterstützen. Es gibt eventuell noch mehr Titel, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, aber Ihr Beruf hier in der Sparkasse ist ja sicherlich auch sehr zeitintensiv, daneben die vielen Ehrenämter. Wie gelingt Ihnen das überhaupt, das miteinander gut zu koordinieren?
Ja, das hat unter anderem was damit zu tun, dass mein Arbeitgeber, die Sparkasse, da auch einer großen Toleranz, was Beteiligung in öffentlichen Ämtern angeht, umgeht, ja geradezu das einfordert von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das habe ich ernst genommen und bin 2002 in den Vorstand der Kunstfreunde, die sich für die Landesgalerie im Landesmuseum einsetzen, also für die Kunstsammlung da. Und ich selber habe in einem anderen Leben Kunstgeschichte und Philosophie studiert und so kam dann irgendwie dann auch der Zugang zu der Landesgalerie und ein Juwel in Hannover, was einfach zu wenig Menschen beachten. Da war auch immer die Intention, das bekannter zu machen und der Wechsel bei den Freunden des Sprengelmuseums stand an. Angela Kriese hatte gesagt, sie möchte nach 30 Jahren das Amt in die nächste Generation abgeben. Und dann hatte sie mich gefragt und ich bin da in den Vorstand gewechselt, also als erster Vorsitzender und habe dann mein Amt meinem Nachfolger Jost Merscher übergegeben. Und wie das dann so ist, wenn man erstmal ein Amt ehrenamtlich übernommen hat, dann wird man irgendwann gefragt, ob man nicht auch ein anderes übernehmen will. Und da bin ich an verschiedenen Stellen, wo ich inhaltlich auch große Verbindungen habe, mit dazugekommen. Und ja, wie gesagt, mein Vorstand und das Unternehmen Sparkasse als öffentlich-rechtliches Unternehmen sieht es doch mit großem Wohlwollen, wenn sich Mitarbeiter ehrenamtlich engagieren. Und das ist eben möglich, dienstliche und ehrenamtliche Tätigkeit miteinander zu verbinden.
Ja. Sie sagen gerade, Ihr Arbeitgeber wünscht sich dieses starke ehrenamtliche Engagement. Die Sparkasse hängt natürlich auch zusammen mit der Niedersächsischen Sparkassenstiftung, die sich ja in vielen Stellen auch um die Finanzierung von Kunst und Kultur kümmert. Wie eng ist da Ihre Zusammenarbeit?
Ja, die ist sehr eng, weil das Konstrukt dieser Niedersächsischen Sparkassenstiftung sehr klug gemacht ist, insofern als die Stiftung keine Förderung ohne die Einbindung, Mitwirkung, Zustimmung der jeweiligen Sparkasse in Niedersachsen machen kann. Und all die Förderungen, die von der Sparkassenstiftung in Hannover gemacht werden, werden sozusagen in Abstimmung mit der Sparkasse Hannover dann in dem Fall gemacht. Und das gilt für die große Förderungen bei einem Museumsumbau, genauso wie die kleinere Förderung eines Konzertes beispielsweise.
Wir haben ja selbst als Richard-Wagner-Verband auch schon Erfahrungen gemacht, Projekte fördern zu lassen. 2013 unser großes Projekt mit einem Konzert im NDR, mit einem Kinder- und Jugendtheaterprojekt und einem Symposium in der Hochschule zu Richard Wagners 200. Geburtstag ist unter anderem durch die Sparkassenstiftung und durch die Stiftung Niedersachsen gefördert worden. Das heißt, wir als relativ überschaubare Institution, die wir ja eigentlich selbst ein Förderverein sind, haben selbst davon profitieren können, dass es auch dieses gute Fördernetz in Hannover einfach gibt. Wie wichtig ist das Netz der Stiftungen, nicht nur in Hannover, aber jetzt sprechen wir natürlich über Hannover, dafür, dass Kunst und Kultur überhaupt finanziell vernünftig ausgestattet sind?
Ja, es ist extrem wichtig. Also beispielsweise bezogen auf die bildende Kunst, keine der Institutionen, sei es die Flaggschiffe, wenn man jetzt mal auf die zeitgenössische Kunst guckt und sagt, Sprengemuseum, Kästnergesellschaft und Kunstverein, aber auch sowas wie Eisfabrik und Faust Kunsthalle und der Kunstverein Langenhagen, die könnten gar nicht arbeiten ohne Stiftungen, die ihr Programm mitfördern. Auch wenn sie eben personell wenig Kosten produzieren, aber das Ausstellungsmachen hat eben einfach seinen Preis und der ist nie und nimmer durch Eintrittsgelder zu erwirtschaften, so dass man wie auch in früheren Zeiten darauf angewiesen ist, dass es Institutionen oder Privatpersonen gibt, die das mitfördern. Und wenn Sie sich mal vorstellen, die Sparkasse Hannover gibt für die verschiedenen Förderzwecke, und dazu gehört Sport, aber natürlich auch Kunst und Kultur, Bildung und Wissenschaft und Soziales, gibt im Jahr mit ihren Stiftungen, mit ihren eigenen Stiftungen etwa 3 Millionen Euro aus, um in der Region Hannover Projekte zu unterstützen. Wenn man das wegnehmen würde, dann würden große Teile des ehrenamtlich geführten Kulturbetriebes nicht mehr funktionieren. Und die öffentliche Hand hat eben auch nicht mehr die Möglichkeiten, ihre Institutionen mit zu unterstützen. Können Sie beispielsweise am Sprengemuseum sehen, wo über viele Jahre der Ankaufsetat dieses Museums mit der internationalen Sammlung bei 0 Euro lag. Das heißt, alle Erwerbungen, die ja eben auch zeitgebunden dann mal zufällig auftauchen und dann auch realisiert werden müssen, beispielsweise der Ankauf des Nachlasses von Otto Umbeer und andere große Dinge, die müssen mit einem riesigen Kraftakt immer außer der Reihe gelöst werden. Und gäbe es nicht Förderer, beispielsweise wie die Freunde des Sprengemuseums, aber auch Institutionen wie Stiftungen, und da ist die Niedersächsische Sparkassenstiftung, die Stiftung Niedersachsen, aber auch die VHV-Stiftung zu nennen, gäbe es die nicht, dann wären eben solche Ankäufe und solche Entwicklungen dieser Institution nicht möglich.
Das sind jetzt oder waren jetzt sehr konkrete Beispiele für die Früchte sozusagen der finanziellen Förderung. Nun geht es aber im Bereich Kunst und Kultur, Stichwort ehrenamtliche Arbeit, ja aber auch sehr viel um ideelle Förderung. Fast jede große kulturelle Institution in Hannover hat ihren eigenen Förderverein, der ja nicht nur die Funktion hat, finanziell zu unterstützen, sondern auch durch seine ehrenamtliche Arbeit ideell zu unterstützen. Es ist gut und richtig und wunderbar, dass es diese Institutionen gibt, aber würden die Institutionen es ohne diese Fördervereine, jetzt mal nur auf dieser ideellen Ebene, vielleicht sehr schwer haben, überhaupt auch nach außen oder schwerer haben, nach außen zu wirken und das, wofür sie stehen, wirklich auch zu repräsentieren?
Ja, da sehe ich die Fördervereine auch immer als Sparringspartner für diese Institutionen, die natürlich als Kulturinstitutionen immer auch eine gewisse Innensicht haben. Die haben ihre spezifischen Abläufe. Das gilt für ein städtisches Museum allemal bei Kunstvereinen, die in freier Trägerschaft sind, ist das ein bisschen anders. Die haben vielleicht sozusagen diese städtische Brille mit auf. Aber jede Institution, die eine eigene Produktion hat, hat einfach auch immer ihre begrenzte Sichtweise auf ihr Programm und auf das, was sie tut. In dem Moment, wo Fördervereine dazukommen, kommt ein gesunder Außenblick drauf, sozusagen der Blick der, man kann es sagen, der städtischen Gesellschaft oder der Regionsgesellschaft auf diese Institutionen. Und das brauchen die. Die müssen auch noch mal hören, sind wir eigentlich mit unseren Angeboten, erreichen wir da das Publikum? Müssen wir in der Vermittlungsarbeit vielleicht irgendwie nochmal andere Zielgruppen ansprechen? Wir sprechen in diesen Zeiten von dem barrierebefreiten Zugang zu Kunst- und Kultureinrichtungen. Und das meint eben nicht nur rollstuhlgerechte Zugänge und Texte in allen möglichen Sprachen, sondern eben auch verschiedene Bevölkerungsgruppierungen mit unterschiedlichem Hintergrund anzusprechen. Das können Institutionen von sich aus denken. Fördervereine helfen ihnen auch vielfach, da mit auf die Spur zu kommen und eben auch mit zu bedenken, was im gesellschaftlichen Raum so los ist und wo man dann eben auch sagen kann, Kulturinstitution, ihr seid nicht nur Teil des Kulturbetriebs, sondern ihr seid auch Teil einer städtischen Gesellschaft und ihr habt auch eine spezifische Funktion, nämlich auch in der Gesellschaft Diskussionsprozesse anzuregen. Das heißt, da müssen dann eben auch, muss gewährleistet sein, dass die gesellschaftlichen Gruppierungen auch eben in diese Institutionen mit reinkommen. Und da ist es, denke ich, für die Institution auch immer hilfreich, wenn da ein Förderverein sich zu Wort meldet und sagt, ich glaube, da sollten wir mal gemeinsam überlegen, was wir tun können, damit das Museum an bestimmten Stellen mehr wahrgenommen wird.
Wir haben gerade gesagt, dass die Kulturinstitutionen sich nicht nur in einem engen Sinne als Kulturinstitutionen selbst verstehen sollten, sondern als Teil einer Stadtgesellschaft. Das gibt uns jetzt die Gelegenheit, nochmal den Bogen zu schlagen auf ihr neuestes Ehrenamt, nämlich den Kulturrat in der Stadt und auch das Stichwort die Bewerbung Hannovers als oder um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2025. Vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich mich genau für den Zweck, zu dem wir uns miteinander unterhalten, mit Inga Sami unterhalten. Der Kulturrat besteht aus, wenn ich das richtig im Kopf habe, 25 Personen, die eben das Team bei der Stadt, das sich um die Bewerbung kümmert, unterstützen soll. Und diese 25 Personen spiegeln ja auch das Kulturelle oder das Leben in Hannover auf ganz unterschiedlichen Ebenen wieder. Wie hat dieses Gremium seine Arbeit aufgenommen und wie beobachten Sie aus Ihrer Perspektive jetzt als Teil dieses Gremiums den Bewerbungsprozess, den Verlauf dieses Bewerbungsprozesses?
Ja, die Arbeit aufgenommen im Dezember haben wir sehr konkret arbeitend. Das Kulturhauptstadtbüro hat für diesen Termin erste Sitzung, nachdem wir uns vorgestellt haben und die Formalien abgearbeitet haben, wurden wir dann zu verschiedenen Aspekten der Kulturhauptstadtbewerbung gebeten, in so einem kleinen Brainstorming mal Ideen zusammenzubringen. Da ging es um die Frage, womit profiliert sich Hannover und wie könnte eine künstlerische Beratung aussehen, die dann irgendwann mal im Laufe dieses Prozesses gebraucht wird. Also das war richtig sofort sozusagen der Sprung in die Arbeitsatmosphäre. Und das ist immer wieder erstaunlich, wie wie schnell man in relativ kurzer Zeit, das war eine Viertelstunde, 20 Minuten, man zu Ergebnissen kommt, die dann auch irgendwo eine in einer verdichteten Form dann in so einen Prozess auch mit eingeführt werden können. Inzwischen ist ja das Motto der Kulturhauptstadtbewerbung spezifischer auf den Punkt gebracht worden mit dem Slogan Hier jetzt alle, wo es eben um diese europäische Perspektive gehen wird und die Frage, wie man europäische Werte revitalisieren kann in einer Zeit, in dem eben Europa doch Erosionserscheinungen aufweist, und ob das nicht mit einer Initiative von Hannover aus und mit einer Umsetzung innerhalb der Kulturhauptstadt Bewerbung forciert werden kann. Und da ist dann der Kulturrat vor allen Dingen gefragt, die Programme, die und die künstlerischen und kulturellen Angebote, die jetzt entwickelt werden, dahingehend zu überprüfen und zu diskutieren, ob sie eben in dieses Gesamtkonzept mit rein passen. Also insofern werden wir dann aus dieser konkret arbeitenden Situation eher in die klassische Beratungssituation übergehen.
Es ist sicherlich noch zu früh, Prognosen anzustellen, aber aus Ihrer persönlichen Beobachtung dieses Prozesses heraus, welche Chancen sehen Sie für Hannover, den Zuschlag sozusagen für diesen Titel zu bekommen?
Das ist für mich schwer zu beurteilen, weil da natürlich eine ganze Menge an Kriterien eine Rolle spielen, die mir gar nicht so zugänglich sind. Also guckt man sich die deutsche Karte an und die Geschichte der europäischen Kulturhauptstadtbewerbung, da kann es sein, dass dann Kriterien den Ausschlag geben, die jetzt gar nichts mit dem eigentlichen künstlerischen oder kulturellen Programm zu tun haben. Ich denke, dass Hannover allemal das Potenzial hat, so eine Bewerbung mit Erfolg zu bestehen. Es gibt sehr, sehr viele tolle Institutionen von den soziokulturellen Angeboten bis hin zur Hochkultur, die wir in Hannover haben und die man unter so einer Kulturhauptstadt-Programmatik auch in vorbildlicher Weise zusammenarbeiten lassen kann. Wir haben eben mit dem Aspekt Garten und Grün in Hannover einen Fund, mit dem wir wuchern können, dass man eben auch ohne die Angebote irgendwo zu beugen oder überzustrapazieren auch wirklich unter diese Programme bringen kann. Es wird viel davon abhängen, wie man den sozusagen mit Überblick ein Gesamtpaket schnüren kann aus diesen Angeboten und plausibel machen kann, dass sich die Stadt und ich würde auch immer sagen, die Region sich in den nächsten 5 Jahren sehr konzentriert und fokussiert auf dieses Ziel hin entwickeln will. Und dass es ein Ziel ist, was eben nicht nur in einem Jahr sozusagen ein großes Feuerwerk abbrennt, sondern was tatsächlich die kulturelle Infrastruktur in Hannover nachhaltig entwickelt. Und nachhaltig heißt dann eben auch wirklich, dass es über das Jubiläumsjahr hinausgeht.
Die kulturelle Infrastruktur zu entwickeln bedeutet ja natürlich auch oder verlangt, dass die Institutionen auf den unterschiedlichsten Ebenen einfach auch sehr gut miteinander zusammenarbeiten. Dann kommen wir nochmal kurz zum Abschluss zurück auf den Status quo sozusagen der Kunst- und Kulturfördernden Vereine in Hannover. Wir selbst als Richard-Wagner-Verband machen durchaus die Erfahrung, dass es für uns natürlich oft einfacher ist, Veranstaltungen zu organisieren, aber auch für unsere Außenwirkung durchaus profitabel, wenn wir etwas nicht im Alleingang machen, sondern mit anderen Institutionen kooperieren. Und das ist auch ein Punkt, von dem wir uns wirklich wünschen, das noch sehr viel mehr auszubauen. Die Kooperation zwischen den Kunst- und Kulturfördernden Vereinen in Hannover, so wie sie jetzt ist, Würden Sie sagen, dass das gut funktioniert, oder gibt es da noch Potenzial, dass jetzt auch unabhängig von dieser Kulturhauptstadt-Bewerbung da das einfach noch zu verbessern, dass die einzelnen Vereine und Verbände, die sich um die Kunst und Kultur in Hannover kümmern, noch mehr miteinander arbeiten und da wirklich sich als Protagonisten sozusagen an einem gemeinsamen Strang verstehen? Mhm.
Natürlich ist da Potenzial nach oben und sicher auch jede Menge Potenzial nach oben. Erste Ansätze gibt es, also so wie ich sie kennengelernt habe, wenn beispielsweise die Kunstfreunde in der Landesgalerie Konzerte ausrichten, die mit Studierenden der Musikhochschule gemacht werden, dann läuft das im Brückenschlag zwischen Landesmuseum und Musikhochschule, wenn Kunstverein und Kästnergesellschaft und Sprengelmuseum Made in Germany ausrichten, dann arbeiten die drei Fördervereine da zusammen. Es ist natürlich so, dass Fördervereine ehrenamtlich geführt schon gut damit ausgelastet sind, die eigene, ich will es mal sagen, Tagesarbeit abzuleisten, für die eigene Institution da zu sein. Es ist immer ein besonderer Kraftakt und erfordert mehr Abstimmung, wenn man mit anderen Vereinen noch zusammenwirkt. Deswegen fällt das manchmal unter den Tisch. Aber ich finde es lohnenswert, darüber nachzudenken, wie man eben auch durch Anreize befördern kann, dass Institutionen über ihre Fördervereine, aber auch über die Institutionen selber mehr miteinander gemeinsame Chancen entdecken. Also stellen Sie sich nur mal vor, dass die Landesgalerie und das Sprengelmuseum die zusammengenommen eine fantastische, durchgängige Sammlung und Erzählung der Kunstgeschichte von der Frühromanik bis zur Gegenwart zeigen, wenn die sich so zusammentun, dass den Museumsbesuchern klar ist, dass die zusammengehören, wie beispielsweise in München alte Pinakothek und neue Pinakothek. Das ist nur eben aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten. Das eine ist Zuständigkeit des Landes, das andere eher in der Zuständigkeit der Stadt, hat man eben diesen Zusammenhang ein wenig vernachlässigt. Und so kommt es dann dazu, dass das Sprengelmuseum sozusagen für die Kunst steht und das Landesmuseum eher so für die Sparten Naturkunde und Ethnologie und andere Themen. Also da ist eine ganze Menge Potenzial, und ich glaube auch, dass in der Kulturhauptstadtbewerbung wesentliche Teile darin bestehen werden, die Kooperationen zu befördern, als dass man sagt, wir müssen unerhört Neues hier in Hannover in Sachen kultureller Institutionen erfinden.
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort und entspricht voll und ganz auch unserem Bedürfnis. Wir suchen Kooperationen, und wer weiß, vielleicht ergeben sich ja auch mal zwischen uns, dem Richard-Wagner-Verband und den Institutionen, für die Sie stehen, vielleicht ergibt sich ja mal irgendwann die Gelegenheit zu einer Kooperation, in welchem Rahmen auch immer. Herzlichen Dank für dieses Gespräch über die Notwendigkeit und über die Unverzichtbarkeit von institutioneller wie finanzieller Förderung für Kunst und Kultur in Hannover. Und wir verfolgen weiterhin mit Interesse das Thema Kulturhauptstadt, aber natürlich auch ansonsten alles, was die Fördervereine in Hannover für die Kunst und Kultur bewegen. Herzlichen Dank, Herr Becker, für dieses Gespräch.
Gerne.